im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
Das ist alles bla bla bla, ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Willkommen zurück, Coaches, mit einem Thema, mit dem wir uns noch nicht befasst haben, mit dem DC-Jugendbereich. Gerade bei den D-Jugend-Kids spricht man ja vom ersten goldenen Lernalter. Und wer eine D-Jugend schon mal trainiert hat, der weiß genau, worüber man da spricht. Die Jungs sind motorisch sehr, sehr weit in dem Alter, viel weiter als im GFE-Jugendbereich und vor allem auch im Kopf. Aber die meisten sind noch nicht krass ins Längenwachstum gegangen, deshalb können wir sie extrem fordern. Im C-Jugendbereich sieht es ja schon anders aus, wenn das Längenwachstum bei den manchen schon reingekickt hat, manche aber auch retardiert noch bleiben. Und da gibt es einfach verschiedene Herausforderungen und Challenges, auch als Trainer, wie man die Kids in diesen 4 Jahren richtig gut fördern kann. Und darüber habe ich mit meiner Expertin, mit Melanie Fink, gesprochen. Sie war jahrelang bei der TSG Hoffenheim im Juniorenbereich tätig, zuletzt als U14-Trainerin. Jetzt hat sie mal die Seiten gewechselt, ist zum DFB gewechselt, nämlich zu den Juniorinnen und ist dort die U17-Co-Trainerin ab sofort. Aber zum Zeitpunkt der Aufnahme war sie noch bei der TSG tätig, deshalb wundert euch nicht, wenn wir in der Folge ein, zwei Mal davon sprechen, als ob sie dort noch tätig wäre. Sie ist jetzt in Amt und Würden für Deutschland und den DFB. Und damit herzlich willkommen, Melanie Fink.
Hi Dominik, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und eine Weile über Fußball zu sprechen.
Sehr gut, dann lass doch mal reinstarten. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, da läuft ja auch noch die Fußball-EM. Wie blickst du da drauf, komplett aus neutraler Fansicht? Lässt dich emotional leiten oder schon so aus der Trainerinnenperspektive? Ah, okay, analysierst das Spiel. Wie haben die da jetzt einen Spieler vorgemacht? Wie agiert der Trainer? Wie geht's dir gerade dabei?
Ich würde sagen 50-50. Ich habe es zum Glück geschafft, mir das Fandasein irgendwie noch erhalten zu können. Das heißt, ich kann auch einfach mal auf der Couch sitzen, mit Freunden grillen und ein Spiel anschauen, ohne mir den Kopf zu zerbrechen. Aber hin und wieder ertappe ich mich schon dabei, dass ich da ein bisschen genauer hinschaue.
Jetzt habt ihr ja auch einige Spieler dabei, die bei der TSG in der Jugend gespielt haben. Ich meine, Christoph Baumgartner, Stefan Posch, Maxi Bayer, um mal so ein paar zu nennen. Auch wenn davon ja einige erst so zum BA-Jugendbereich auch gekommen sind. Aber die TSG ist ja eine absolute Ausbildungsschmiede für Talente und auch dann ein Beispiel dafür, dass man über die TSG den Schritt in den Profifußball schaffen kann. Du bist im U13, U14-Bereich zuständig. Gib uns doch mal so ein bisschen Einblick, wie bei euch, bei der TSG, worauf da Wert gelegt wird in der Ausbildung. Ist jetzt natürlich wahrscheinlich könntest du mir jetzt 2 Stunden erzählen aus einem Ausbildungsleitfaden, aber wenn du es mit prägnanten Worten beschreiben müsstest, worauf legt ihr Wert?
Ja, ist eine umfassende Frage. Ich versuche es kurz und knapp. Ich würde erstmal mit dem starten, was du gerade schon aufgemacht hast. Am Ende ist unser Ziel, Profis zu entwickeln, und zwar für unsere Profiabteilung in erster Linie. Das ist natürlich für uns im Jugendbereich auch ein großer Ansporn, dass man weiß, wofür tue ich das Ganze eigentlich. Mir ist natürlich schon klar, dass von den Spielern, die bei mir im U13- und U14-Bereich unterwegs sind, natürlich nur ein Bruchteil oben ankommt. Aber bei uns, bei der TSG, ist es dann doch auch noch eine verhältnismäßig große Chance. Und es gibt natürlich schon eine große Motivation. Und gleichzeitig muss man sich dessen auch bewusst sein, dass man eine sehr große Verantwortung hat, auch den Spielern gegenüber, die am Ende nicht oben ankommen. Und auch für deren Entwicklung, sowohl im persönlichen als auch im sportlichen Bereich, verantwortlich ist. Und von daher würde ich sagen, unsere Marschroute ist es, im Grundlagenaufbaubereich nachhaltig Talente zu entwickeln und ein schönes Lernumfeld zu schaffen, in dem das auch möglich ist.
Was bedeutet nachhaltig entwickeln, gerade in dem Bereich? Worauf legt ihr Wert, gerade in puncto Spielformate? Sagt ihr, es muss alles in Spielform passieren? Oder wie ist da so die Philosophie oder auch vor allem deine eigene Philosophie als Trainerin?
Ja, Spielformate ist das eine Thema. Ich würde kurz nochmal einen Schritt größer denken und sagen, nachhaltig Talente entwickeln bedeutet nicht immer die aktuell besten Spieler, sondern die aktuell aus unserer Sicht talentiertesten Spieler zusammenzuholen, die auch ein gewisses Entwicklungspotenzial mitbringen. Das heißt, gerade in dem Bereich, wo die Entwicklung der Jungs, gerade auch in Sachen Lendenwachstum, noch nicht abgeschlossen ist, braucht man da schon auch ein Auge und eine gewisse Fantasie, was kann da noch kommen, und einfach den Jungs da die Zeit zu geben, diese Entwicklungsschritte auch zu machen. Da zählt unter anderem auch schon im Kinderbereich unser Kinderperspektivteam dazu, was diesen Ansatz einfach verfolgt und Entwicklungszeit gibt, um diese sehr, sehr, sehr schwere Talentprognose ein bisschen verlässlicher treffen zu können. Und in puncto Spielformate, ja, ich glaube, das ist das alltägliche Thema, mit dem ich mich auch beschäftige. Klar, ich könnte jetzt irgendwie ab der U12 könnten wir 11 gegen 11 zocken und schauen, dass wir einfach im Spielformat 11 gegen 11 im Mannschaftskontext besser werden, die Besten sind. Oder man richtet halt den Blick auf den einzelnen Spieler, weil am Ende wird nicht die ganze U12 oben ankommen. Das heißt, das Ziel muss, finde ich, immer sein, vom Spieler aus zu denken, zu überlegen, was braucht der Junge in seiner aktuellen Entwicklungsphase, wie viel Zeit braucht er, was für Reize braucht er. Und aus meiner Sicht braucht er einfach, egal in was für einem Alter, möglichst viel Spielzeit auf hohem Niveau mit vielen Entscheidungen, am besten mit Ball am Fuß oder im direkten Duell.
Wie garantiert ihr das? Gerade diese viele Spielzeit, diese vielen Ballkontakte, das ist ja auch ein Thema, was groß aufgeploppt ist. Letztes Jahr, als es dann nochmal um die DFB-Förderstrukturen ging, als es darum ging, Funinio jetzt einzuführen, aber auch die DFB-Nachwuchsligen, wo immer der Tenor war, mehr Ballaktionen, mehr Kontakte, und dadurch entwickelt sich ein Spieler einfach auch besser. Wie garantiert ihr das oder wie macht ihr das?
Ja, das war für uns als Kinderbereich der TSG Hoffenheim natürlich Wasser auf den Mühlen, weil wir diesen Ansatz jetzt auch schon sehr, sehr lange verfolgen. Also unser Kinderperspektivteam hat im April 2009 mit den Jahrgängen 1999 bis 2002 das erste Training abgehalten, wo es genau auch unter dem Grundsatz schon darum ging, möglichst viele Kontakte, Entwicklungszeit geben, beobachten und ja einfach spielen lassen. Und so simpel das klingt, desto wichtiger ist es, dass man sich das auch immer wieder in den Kopf ruft. Wir spielen zum Beispiel auch regelmäßig in den Altersklassen einfach kleine Spielformate außerhalb der Liga mit anderen Teams, wo wir uns treffen und sagen, lass uns erstmal im Twin Game starten, lass uns danach größer spielen, und das einfach nicht so verbissen zu sehen und zu sagen, nee, nur das Spielformat, was am Ende auch in der Bundesliga gespielt wird, macht die Jungs besser. Also das machen wir schon lange und es freut mich, dass jetzt einfach der Trend in ganz Deutschland dahin geht, dieses Bewusstsein auch zu schaffen.
Also nimm uns da kurz noch mit. Twin Game, meinst du, dass ihr quasi dann, wenn ihr jetzt euch mit dem VfB Stuttgart trefft, dass ihr dann auf zwei Feldern 7 gegen 7 spielt oder dann noch kleiner?
Genau, das hängt natürlich von den Altersklassen ab. Also dessen muss man sich bewusst sein, dass das schon Sinn macht. Je älter die Spieler werden, desto mehr Jungs sollten auch auf dem Platz stehen. Gerade so im U13-Alter ist ein 7 gegen 7 Twin Game, spielen wir da jetzt nach den neuen Sonderspielrundenbestimmungen mit Abseitsdritteln. Das heißt, man hat auch die Abseitsregelung schon dabei, aber nicht an der Mittellinie, sondern eben erst im letzten Drittel. Wenn wir jetzt im Kinderperspektivteam gegen VfB Stuttgart, FC Mainz, wie auch immer spielen, dann zocken wir vielleicht auch mal ein 4 gegen 4 am Anfang, danach ein 7 gegen 7. Das heißt, dieses Klein zu Groß ist natürlich relativ vom Alter abhängig. Jetzt in der U14 spielt man in der Hinrunde zum Beispiel 9 gegen 9, in der Rückrunde 11 gegen 11. Und in der U13 wird es dann so sein, dass wir in den Pflichtspielen, Sonderspielrunde 7 gegen 7 Twin Game spielen, die ganze Zeit, aber nicht jedes Wochenende. Das heißt, da habe ich dann als Trainerin auch die Freiheit, da mal 9 gegen 9 reinzulegen oder dann doch auch mal ein 11 gegen 11.
Jetzt haben wir schon mal angerissen, worauf ihr Wert legt, um euren Ausbildungsansatz umzusetzen in puncto Wettkampf, in puncto Wettbewerbsstrukturen. Wie sieht es denn im Training aus? Nimm uns mal mit. So, auf welche Trainingsbausteine legst du Wert in deinem Training?
Ich habe in meinem Training für mich entschlossen, ich will das trainieren, was das Spiel einfach erfordert. Das ist das, warum die Jungs ins Training kommen. Die haben Bock, Fußball zu spielen. Die haben Bock, im Zielspiel Fußball besser zu werden. Und ich selber habe mir die 50%-Regel auferlegt. Das heißt, ich dokumentiere auch tatsächlich, wie viel Trainingszeit ich in welchen Spielformaten, nicht Inhalte, sondern sind es jetzt Entscheidungstrainings, wo die Entscheidung treffen müssen, aber noch nicht unbedingt im Spielkontext. Sind es komplexe Formen, wo vielleicht auch mal ein kognitiver Overload drin ist, ganz viele verschiedene Umschaltrichtungen und Provokationsregeln oder Spielphasentrainings, wo die einfach spezifische Entscheidungen in Positionen schon treffen müssen oder halt das klassische Zielspiel, also einfach kicken. Natürlich schon auch mit Trainingsinhalten und Provokationsregeln, die bestimmte Inhalte provozieren. Und da habe ich immer eine Dokumentation für mich selber. Und nach 4 Wochen schaue ich, habe ich es geschafft, auch wirklich 50% meiner Trainingszeit mindestens in Spielphasentrainings, also spielspezifische Entscheidungen mit Gegner, mit spielnahen Räumen, mit Spielrichtung oder eben ganz normalen Fußballspielen zu verbringen.
Lass uns da nochmal genauer reingehen, weil das finde ich spannend. Ich habe mich neben ihm gefragt, was meinst du genau mit der 50%-Regel? Du hast ja jetzt eben schon ein bisschen gesagt, Spielphasen und wirklich die Spieler im Training in die Situation bringen, in denen sie auch im Spiel sind und dann auch die richtigen Entscheidungen treffen müssen. Aber erklär uns gerne mal anhand von einem Übungsbeispiel, wie du das machst, wie du das aufbaust, wie du das coachst auch, weil das ist ja am Ende auch das Entscheidende, wie man als Trainerin oder Trainer darauf einwirkt am Ende, während so eine Übung läuft.
Ja, kann ich gerne machen. Ich fange mal an mit dem trainingsmethodischen Teil, wo es wirklich darum geht, wie strukturiere ich mein Training. Heißt, diese 50%-Regel bedeutet, ich habe ein Dashboard gebaut, was mir jetzt einfach ausrechnet, wo ich sehe, habe ich wirklich 50% der Trainingszeit mindestens in Spielphasentrainings oder im Zielspiel Fußball verbracht. Alle anderen 50% oder die Teile, die sich eben daraus zusammensetzen, haben natürlich was mit Fußball zu tun. Aber ich mache mal ein Beispiel, wenn es mir jetzt darum geht, okay, wir wollen Spielaufbau trainieren. So, dann kann ich ja entweder einen Spielausschnitt wählen, wo wir IV gegen Stürmer zocken und einfach im Spielausschnitt unterwegs sind oder ganz normales Fußballspiel und wir legen einfach den Coaching-Fokus auf Spielaufbau. Auch da haben wir Spielaufbausituationen. Jetzt gibt es aber ja im Fußball noch andere Möglichkeiten, um im Trainingskontext einfach zu helfen, in diesem Baustein besser zu werden, sei es Rondos, sei es vielleicht Basistechniken, die wichtig sind, vielleicht auch einfach mal ein 1-gegen-1, was der Innenverteidiger dann oft gegen den Stürmer hat. Und das sind dann für mich andere Kategorien als wirklich, okay, wir haben Spielphasen, das heißt, wir haben auch Gegenkonter, wir haben ganz normale Fußballaktionen und das würde dann nicht in die 50% für mich reinziehen.
Okay. Was ist denn in puncto Techniktraining? Sagst du Techniktraining gerade in der D-Jugend schon immer unter Gegnerdruck? Oder hast du da auch so eine Prozentregel, dass du sagst, so viel Prozent ohne Gegnerdruck, so viel Prozent mit?
Nee, das ist die einzige Prozentregel, die ich habe. Ich habe da sehr viel drüber nachgedacht und bin jetzt über die Jahre zu der Entscheidung gekommen, dass ich finde, der Kontext darf nie fehlen. Wie der Kontext gestaltet ist, ist natürlich abhängig davon, was brauchen die Jungs gerade und was für Spieler hast du auch. Wenn du jetzt einen Spieler hast, der richtig Stress hat damit, überhaupt einen ersten Kontakt vernünftig zu setzen, dann brauche ich den nicht sofort in ein 1-gegen-1-Duell zu schicken. Irgendwann schon oder vielleicht auch zu Beginn, um diese Herausforderung einfach zu zeigen, so du musst darin arbeiten. Aber um wirklich dann daran zu arbeiten, wo er Baustellen hat, braucht er vielleicht eine andere Übung als ein Spieler, der technisch richtig, richtig gut ist, aber das halt im Kontext direkten Duell noch nicht anwenden kann. Das heißt, für mich persönlich ist es enorm wichtig, immer diesen Kontext zu schaffen. Für was brauche ich diese Technik? Wovon ist sie abhängig? Das heißt, ich mache auch in den absoluten Basistechniken mit den allerkleinsten Fußballspielern immer auch mindestens mal eine Wahrnehmungsaufgabe zum Beispiel dazu, dass ich es irgendwie schaffen muss, meinen Kopf vom Ball zu lösen, dass ich irgendeine weitere Aufgabe habe, als stupide jetzt den Ball von A nach B zu befördern. Und das kann man natürlich in der methodischen Reihe wirklich unendlich steigern. Und das liebe ich auch. Man kann wirklich viele Basistechnikformen machen, wo du auf eine hohe Wiederholungszahl kommst, die dir trotzdem im Fußballverständnis irgendwie helfen. Sei es eine Wenn-Dann-Entscheidung. Also ich kriege einen Ball und muss entscheiden. Ich habe zum Beispiel einen Linienverteidiger und einen Mitspieler. Und ich muss einfach entscheiden, okay, löse ich durch Dribbling, löse ich durch Pass. Oder ich habe einen Linienverteidiger, der schließt die eine Seite. Dann muss ich den beobachten, den Kontakt auf die andere Seite setzen. Ich bin mir schon dessen bewusst, dass die Wiederholungszahl in genau der Zieltechnik dann weniger ist. Aber ich bin schon der Überzeugung, dass Technik ohne Kontext dir nicht unbedingt weiterhilft.
Ist wahrscheinlich auch immer eine Sache, wie du Technik lernst, weil du kannst, glaube ich, das ist ja eher so das altmodische Prinzip, dass du irgendeine Passübung hast, dann wird dir vorgemacht, wie diese Übung geht, aber du verstehst gar nicht als Spieler, wofür du sie einsetzt. Du bringst die Spieler gar nicht ins Überlegen, dass sie überlegen, okay, was macht denn jetzt Sinn? Warum muss ich denn bei einem Passspiel irgendwie die Fußspitze anziehen und? Oder beim ersten Ballkontakt sie auch ins Überlegen zu bringen, wohin, in welche Richtung möchte ich den ersten Ballkontakt setzen? Warum muss ich dann mich wie verhalten in dem Fall? Was ich mich dabei jetzt auch gefragt habe, legt ihr in dem Bereich auch schon Wert auf Individualisierung im Techniktraining, dass ihr sagt, okay, wir trainieren schon so ein bisschen positionsspezifisch, dass Außenspieler jetzt auf jeden Fall deutlich mehr flanken als ein Innenverteidiger in eurem Training? Oder ist es eine komplette Basisausbildung, dass jeder alles können soll noch?
Ich würde gerne noch mal kurz die Begriffe schärfen. Also für uns ist zum Beispiel Techniktraining nicht automatisch Individualtraining und andersrum. Das heißt, wir trainieren individualisiert und vielleicht hat ein Spieler die Baustelle Technik und dann wird es für den relevant. Wir haben aber ja, wenn man sich im Alltag bei der TSG Hoffenheim einfach umschaut, haben wir auch sehr viele Jungs, die haben halt nicht die Baustelle Technik, weil das sehr, sehr feine Zocker sind und die werden dann im individualisierten Training an anderen Baustellen arbeiten. Das heißt, ja, das haben wir und Techniktraining ist ein Teil davon, wenn eben das die Baustelle ist. Ich finde das wichtig, dass man individualisiertes Training vom Spieler abhängig denkt. Also Kleingruppentraining ist für mich zum Beispiel nicht automatisch individualisiertes Training, sondern dann ist es Training in kleinen Gruppen mit einer hohen Wiederholungszahl. Individualisiertes Training beginnt für mich da, wo ich mich frage, was braucht dieser Spieler, um besser zu werden, oder was braucht dieser Spieler, um auch in seinen Stärken den nächsten Schritt zu machen und sich daraus dann Gedanken zu machen, wie kriegen wir das im Trainingsalltag unter. Wir haben jetzt zum Saisonwechsel viele Gedanken da reingesteckt und haben jetzt auch, glaube ich, ein sehr cooles Format im U12 bis U14 Bereich gefunden, wo wir das im Wochenalltag attraktiv einfach abbilden können, wo wir immer auch im Mannschaftstraining Slots anbieten, wo wir einfach in individualisierten Trainingsgruppen unterwegs sind und immer auch die Möglichkeit geben, vor dem Training, nach dem Training oder am freien Tag einfach vorbeizukommen. Wohl wissend, dass das für viele Spieler, die jetzt nicht aus der Umgebung kommen, eben ein bisschen schwierig ist. Deswegen war das für uns absolut wichtig, auch einen Weg zu finden, diese Spieler, die nicht früher kommen können oder eben nicht noch ein zusätzliches Training machen können, auch im Mannschaftskontext individuell zu begleiten.
Heißt aber auch, dafür bräuchte eine gewisse Anzahl an Trainern, auch jetzt ein rein praktischer Aspekt, oder?
Ja, absolut. Wir haben in Hoffenheim natürlich Top-Voraussetzungen. Also ich habe 2 Co-Trainer bei mir im Trainerteam, die auch bei jeder Trainingseinheit mit auf dem Platz stehen. Und das ist natürlich Luxus. Und trotzdem ist es immer wieder wichtig, sich auch zu beschäftigen, wie kann ich denn diesen Luxus, diese Ressourcen, die ich habe, auch wirklich nutzen. Weil wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, in solchen Stuffs zu arbeiten, dann arbeitet man halt darin. Und sich immer wieder die Frage zu stellen, okay, holen wir auch aus uns so das Maximum raus, um dem Spieler auch wirklich die Zeit, die er da ist, ja, bestmöglich zu nutzen. Weil das ist schon die Hürde im Bereich, also in den Altersbereichen, wo die Jungs einfach noch nicht vormittags zum Beispiel zur Verfügung stehen oder noch nicht selber fahren können. Du bist begrenzt in der Zeit, die du mit den Spielern verbringen kannst, und die sollte man dann einfach bestmöglich nutzen.
Bestmöglich nutzen bedeutet bei euch auch im Ansatz, euch ein bisschen abzuheben von der Konkurrenz. Du hast es ja schon angesprochen, ihr arbeitet im Bereich der Kleinsten mit einem Kinderperspektivteam und das auch schon seit längerer Zeit und nicht erst seit 2 Jahren. Nimm uns mal mit, was ist so der Gedanke hinter dem Kinderperspektivteam, um welche Teams geht es da und worauf legt ihr da Wert, wie sind da die Strukturen?
Die Kinderperspektivteams sind im Bereich U9 bis U11. So eine Art Stützpunkt kann man sich eigentlich vorstellen. Das heißt, die Spieler sind weiterhin im Heimatverein. Es sind gesichtete Spieler, die entweder den Scouts auffallen, die den Trainerteams auffallen auf Turnieren oder Leistungsvergleichen und die dann einmal wöchentlich zusammenkommen an verschiedenen Wochentagen und gemeinsam trainieren. Gleichzeitig aber im Heimatverein bleiben. Das sind einfach sehr, sehr junge Spieler, wo soziales Umfeld eine echt wichtige Rolle spielt, wo Talentprognosen schwierig sind, wenn junge Spieler einfach vielleicht auch noch gar nicht so lange Fußball spielen. Das heißt, man muss sich mal vorstellen, wenn ein Spieler in der U9 bei uns ankommt, dann spielt der eine vielleicht seit 2 Jahren Fußball und der andere aber halt seit 5 Jahren Fußball. Und das sind einfach Einflüsse auf Talentprognosen, dessen muss man sich bewusst sein und dann muss man sich Zeit lassen, diese Entwicklungsverläufe der Spieler auch zu beobachten. Und diese Zeit wollen wir uns einfach als Verein lassen. Das, wie gesagt, 2009 war sozusagen der Kickoff. Das heißt, wir sind jetzt seit 15 Jahren in diesem Format unterwegs und wir starten erst zur U12 mit einer festen Akademiemannschaft. Hintergrund dessen ist, habe ich gerade schon angesprochen, dass wir einfach nicht zu früh Entscheidungen treffen wollen, weil Entwicklungsverläufe in diesem Altersbereich einfach total unterschiedlich sind. Echt schwer vorherzusehen. Klar gibt es immer mal wieder Spieler, wo du in der U9 schon siehst, okay, der bringt unglaublich viel mit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der am Ende bei uns U12 spielen wird, ist sehr hoch. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt auch in meiner Zeit im Kinderperspektivteam doch auch einige Jungs gesehen, die nochmal abgehängt wurden unterwegs von anderen Spielern, die vielleicht am Anfang noch ein bisschen roher waren. Die kommen ja wirklich vom Dorf. Also die Qualität, die die im Training erleben aufgrund vom Niveau von den Mitspielern, ist einfach eine andere. Und dann siehst du dann doch relativ schnell, okay, der kann sich richtig gut anpassen, der lernt total schnell. Aha, ein Jahr später ist er auf einmal nicht mehr nur dabei, sondern geht voran. Und dann gibt es dann doch nochmal ein paar Veränderungen. Und genau diese Veränderungen wollen wir beobachten und entscheiden, bevor wir die Spieler fest zu uns holen. Weil wir sind uns dessen absolut bewusst. Und das muss sich auch jeder Trainer im Kinderbereich bewusst sein, dass immer mit einer Absage unglaublich viel Leid einfach auch entsteht. Den Spielern geht's schlecht. Uns geht's schlecht, wenn wir es sagen müssen, aber den Spielern geht's definitiv schlechter. Die werden aus ihrem sozialen Umfeld gerissen, müssen sich neu orientieren und am Ende sagen wir ja immer Spielern, egal in was für einem Alter übrigens, also wenn ein Spieler im Nachwuchsleistungszentrum Fußball spielt, ist in der Regel die größte Stärke, die dieser Junge mitbringt, Fußball spielen. So, das hat natürlich auch was mit, das ist Identitätsstiften, die definieren sich darüber und dann kriegst du halt einfach gesagt, schön, dass das deine größte Stärke ist, aber für uns reicht es aktuell nicht. Und das ist natürlich unglaublich schwer und in einem Alter von 8 Jahren noch viel schlimmer als vielleicht mit 15, wo ich dann doch nochmal ein bisschen reflektierter bin. Und da wollen wir einfach dafür sorgen, dass wir diese harten Entscheidungen ein bisschen später treffen müssen, wo die Spieler einfach weiterhin im Heimatverein sind. Weil dann kriege ich zwar eine Absage von Hoffenheim, aber bin immer noch in meinem Heimatverein mit meinen Kumpels unterwegs.
Jetzt ist das definitiv ein Ansatz, um zu sagen, auch zu vermeiden, dass Spieler schon so früh Enttäuschungen erleben, um dass Spieler dann auch so früh wieder gehen, nachdem sie auch so viel Zeit vorher investiert haben, dann auch, man kennt's. Also wenn du NLZ-Spieler bist, dann kommt's nicht selten vor, dass du auch mal beim Geburtstag von deinem Freund nicht kannst, weil eigentlich jedes Wochenende ein Spiel oder ein Turnier ist und du natürlich viel entbehrst, was du als Kind so natürlich gar nicht checkst, weil dein größter Traum ist, Profifußballer zu werden und das Schönste für dich ist es einfach zu kicken mit deinen Mitspielern, die im besten Fall dann auch Teil deiner Freundesgruppe sind. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Denn man erlebt es ja auch bei anderen Vereinen, die dann teilweise auch erst ab der U11 angefangen haben, dann aber auch wieder irgendwann eine U9 und eine U10 gemeldet haben, einfach aus dem Grund heraus, dass ja die Top-Talente halt von anderen Vereinen dann abgegrast wurden, schon früher, und auf die hatte man dann, weil man später anfängt mit Mannschaften, keinen Zugriff. Ist das auch was, was für euch ein Nachteil einfach ist, den man nicht wegreden kann? Oder ist es ein Punkt mittlerweile, dass ihr auch bei den Eltern und Vereinen in eurem Umfeld, in eurer Region einfach durch das Kinderperspektivteam so eine Akzeptanz habt, dass die dann sagen, okay, das ist für uns die bessere Option, als jetzt irgendwie noch eine Stunde länger zu Eintracht Frankfurt zu fahren, nur um da möglichst früh zu spielen? Weil das kann man ja nicht wegdiskutieren. Wenn man sich mal anschaut, die Eltern sind immer früher bereit, ihre Kinder weit zu fahren, und auch immer mehr Eltern legen Wert darauf, dass ihr Kind möglichst früh im NLZ ist, was aber auch viele Studien auch widerlegt haben, dass diese Anzahl an Jahren, oder dass die wenigsten, die in der U9, U10 schon im NLZ gespielt haben, wirklich auch Profi geworden sind. Wie siehst du das?
Ja, es ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass das Format Kinderperspektivteam und Startup der U12 nicht für jeden Verein die beste Option ist. Wir sind halt in Hoffenheim an einem sehr besonderen Standort, würde ich mal sagen. Wir sind ein Dorf, was Bundesliga spielt. Das heißt, wenn wir uns jetzt in der U9 für eine feste Mannschaft entscheiden, müssten. Mit einem kindgerechten Fahraufwand ist halt die Talentauswahl auch einfach begrenzt. So ehrlich muss man auch sein, dass das auch mit ein Beweggrund ist, dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt wirklich in der U9 dreimal die Woche trainieren, dann muss man schon nochmal drüber nachdenken, ob man einen Spieler dafür eine Stunde anfahren lässt. Das wäre unsere Grundhaltung auf keinen Fall. Gleichzeitig ergibt sich daraus halt, gut, wir wollen trotzdem die talentiertesten Spieler in der Region, die ab der U12 spannend werden. Und dann kommt es halt doch mal vor, dass ein Spieler in der U9 vielleicht eine Dreiviertelstunde Auto fährt. Allerdings ist es in unserem Standort nicht anders möglich. Wir sind einfach nicht optimal gelegen, würde ich mal behaupten, was das Thema Anfahrt angeht. Und gleichzeitig fahren die halt dann einmal pro Woche zu uns in der U9 und spielen einmal im Monat irgendwie einen Leistungsvergleich, der jetzt auch nicht am Ende der Welt stattfinden wird. Somit ist das natürlich eine Kombilösung aus unserem Interesse und dem, was gibt die Region überhaupt her. Bedeutet, wenn ich jetzt direkt vor der Haustür einen Bundesligaverein habe, der ein tolles Angebot hat, wo ich vielleicht in der U11 schon eine feste Mannschaft habe und die sportliche Chance habe, dreimal die Woche auf hohem Niveau zu trainieren, dann kann ich schon verstehen, wenn man da vielleicht dann als NLZ sagt, gut, dann müssen wir vielleicht uns daran anpassen. Die Situation haben wir in dem Moment nicht. Klar, wir haben auch Vereine, wohin uns die Spieler verlassen, weil sie früher fest in einem NLZ spielen wollen. Das ist dann aber eine Entscheidung der Familien und die können sie so treffen, wenn sie das möchten. Ich persönlich bin deiner Meinung, die TSG in dem Bereich ist auch deiner Meinung, dass nicht immer früher besser ist, sondern ich glaube, die Argumente, die ich gerade gebracht habe, die sollten auch für Familien nachvollziehbar sein, weil es ja doch auch Argumente sind, die sich ums Kind drehen. Und nichtsdestotrotz gibt es eben auch Einzelfälle, wo man sagen muss, okay, der Junge ist so gut, der kann jetzt nicht bis zu U11 auf dem letzten Sportplatz irgendwo kicken. Der braucht schon auch im Training eine Qualität, um sich weiterzuentwickeln, mehr als einmal die Woche. Und da muss man dann auch nochmal auf die Suche gehen. Das sind aber Einzelfälle. Also weil in der Regel sind unsere Talente wirklich auch, die spielen dann einen Jahrgang höher bei sich im Heimatverein, gehen da in eine Leaderrolle. Und das ist schon auch was, wo ich sage, das brauchen die Jungs. Die müssen auch mal erfahren, wie ist es denn, einfach der Beste zu sein? Wie schnell nimmt man das den Kindern weg, wenn man sagt, okay, ab der U9 im NLZ, da fängst du ja schon an, bisschen Haifischbecken, ich muss gucken, so der spielt auf meiner Position, jetzt muss ich mal gucken, dass ich da ein bisschen besser werde. Oder halt einfach nach der Schule mit dem Fahrrad auf dem Sportplatz kicken, einmal die Woche zur TSG, da Eindruck kriegen, oh, okay, daran muss ich vielleicht noch arbeiten. Ja, das muss jeder für sich entscheiden. Es gibt auch Familien, die das am Ende des Tages anders entscheiden. Teilweise auch aus wirklich nachvollziehbaren Gründen, aber das ist dann halt der Tod, den wir sterben müssen. Das ist unser Konzept, hinter dem stehen wir und wenn das von Familien nicht mitgetragen wird, dann ist es vielleicht auch kein Spieler für die TSG Hoffenheim.
Das ist dann so ein bisschen part of the business. Wie ist es denn, weil der ein oder andere oder die ein oder andere, die jetzt zum ersten Mal davon hört, von dieser Möglichkeit, Kinderperspektivthemen, wird vielleicht auch fragen, wie die Vereine in eurer Region das aufnehmen. War das immer problemlos, dass sie quasi ihre Spieler dann einmal im Monat für so einen Leistungsvergleich abgestellt haben und einmal in der Woche fürs Training? Da hat es bestimmt auch mal die Trainingszeit kollidiert mit dem aus dem Heimatverein. Wie ist da der Prozess gewesen oder wie ist er jetzt auch immer noch? Wie ist so der Stand? Ist das totale Akzeptanz, weil die auch sagen, ey, das ist eigentlich eine coole Sache, weil die Kids in ihrem Verein bleiben können? Wie ist es da bei euch?
Ich glaube, die Haltung überwiegt, weil die Alternative ist ja für die Heimatvereine auch, wir holen die Jungs ganz weg. Das heißt, das ist natürlich schon auch ein Argument, um da in einen guten Austausch zu kommen. In der Regel sind ja auch die Heimatvereintrainer oder Trainerinnen bestrebt, dass die Jungs oder auch Mädels im Kinderperspektivteam haben wir auch regelmäßig Spielerinnen dabei, die bei den Jungs trainieren, dass die ja einfach adäquat gefördert werden. Wir haben sehr großes Bestreben, dass die Jungs sich selten entscheiden müssen zwischen Hoffenheim und dem Heimatverein. Und wenn wir jetzt aber mal einen absoluten Kracherleistungsvergleich haben, dann muss man da manchmal schon ins Gespräch gehen und sagen, hey, ist das möglich? Können wir die Jungs da haben? Ansonsten ist tatsächlich die Hierarchie, wir schicken den Kader raus, sprecht mit eurem Heimatvereinstrainer, passt es oder passt es nicht? Und gebt uns eine Rückmeldung. Also es ist schon auch regelmäßig so, dass uns Spieler für Turniere und Leistungsvergleiche absagen, weil die Pokalspiele in der E-Jugend haben. Und das ist völlig okay, das ist Teil des Deals, aber der Austausch ist eigentlich total offen, natürlich auch zeitintensiv, weil wir schon viel in Kommunikation gehen müssen, aber da ist unser Cheftrainer schon mittlerweile echt gut organisiert und gut im Austausch, sodass die Jungs selten in der Zwickmühle sind. Und natürlich sind wir abhängig von der Kooperation, die aber glücklicherweise in den letzten Jahren doch eigentlich sehr positiv läuft.
Lass uns gegen Ende der Folge nochmal so ein bisschen drüber sprechen, welche Talente ihr am Ende pickt für eure Teams, welche Talente für euch interessant sind, wie ihr bei der Kaderzusammenstellung denkt. Ist es bei euch so, dass ihr sagt, ihr habt bestimmte Quoten, dass ihr sagt, wir wollen so und so viel Dribbler haben, so und so viel Torjäger, so und so viel prozentual akzelerierte versus retardierte Spieler. Wie geht ihr da vor? Weil du hast ja gesagt, gerade in dem Alter ist es doch brutal schwer zu erkennen, wer ist in 5-6 Jahren der Beste und nicht, wer ist aktuell der Beste.
Ja, das ist leider die größte Herausforderung, diese Zukunftsprognose zu treffen. Wir haben keine Quoten, die wir verfolgen, sondern wir haben einfach ein Team von Experten, die auch echt lange Jahre schon in dem Business jetzt unterwegs sind und einfach auch so diesen Rückschluss ziehen können. Okay, den Jungen haben wir im KPT so gesehen. Jetzt ist er, zum Beispiel ich habe den Jahrgang 2010, den ich jetzt in der U14 trainiert habe, schon im Kinderperspektivteam trainiert. Und es ist natürlich immer wieder spannend zu beobachten, okay, was haben wir in dem Spieler damals gesehen und was bringt er jetzt auf den Platz? Und man muss einfach sagen, es verändert sich enorm. Und vielleicht war ein Spieler ein Torjäger in der U11 und ist jetzt einfach ein grundsolider Innenverteidiger. Und das sind einfach Entwicklungen, die gibt es sehr häufig. Das heißt, wir versuchen uns viel mit dem Thema zu beschäftigen, was sind denn die Entwicklungsmöglichkeiten, die der Spieler noch mitbekommt. Das heißt, wir gucken uns biologisches Alter an, wir schauen uns an, in was für einem Quartal ist der geboren, was hat er für ein Trainingsalter. Also hat er jetzt einfach schon 3 Jahre Training auf echt hohem Niveau, weil er einfach in einem richtig guten Heimatverein spielt oder spielt er parallel noch Tennis und macht Leichtathletik und trainiert vielleicht gar nicht so viel Fußball. Das heißt, das ist schon, sind schon Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen. Und nichtsdestotrotz zählt ja auch, was bringt der Spieler gerade auf den Platz? Also was sind die Qualitäten, die er mitbringt? Dann braucht man eine Ausgewogenheit im Kader, das ist ganz klar. Das heißt, wir versuchen schon in Profilen zu denken und auch den Schritt weiterzugehen, mit was für Eigenschaften könnte der zukünftig dieses Profil vielleicht erfüllen, wohl wissend, dass sich das sehr verändern kann. Und so tauschen wir uns einfach sehr, sehr regelmäßig und nicht erst am Ende der U11 über die Jungs aus, schauen uns Spiele an, schauen uns Trainingseinheiten an, ja, und kommen dann am Ende zu einer Entscheidung, die wir mit bestem Wissen und Gewissen, mit den Infos, die wir zu dem Zeitpunkt haben, eben treffen. Und glücklicherweise sind viele der Spieler einfach seit Monaten oder gar Jahren bei uns, sodass man eben auch diese Entwicklungsverläufe beobachten kann. Im Schnitt, ich habe es jetzt für den neuen Jahrgang mal durchgerechnet, ich bin ja für den Bereich Kinderperspektivteam als Ausbildungsleitung verantwortlich. Und in der neuen U12, also Jahrgang 2013, der jetzt aus dem Kinderperspektivteam in die U12 übergeht, haben wir einen Durchschnitt von 1,5 Jahren. Also die Jungs sind durchschnittlich 1,5 Jahre im Kinderperspektivteam schon bei uns. Das heißt, das ist ein Schnitt. Da sind auch Spieler jetzt kurzfristig vielleicht noch dazugekommen. Und wir haben auch Spieler dabei, die ja einfach seit Tag 1 dabei sind. Und auf dem Weg dahin haben wir 90 weitere Spieler im Training gehabt und auch die mit einem Durchschnitt von ungefähr 6 Monaten. Das heißt, die kommen dann nicht, dann sind sie sofort wieder weg, gibt's auch. Aber in der Regel lassen wir uns schon Zeit, diese Entscheidung zu treffen. Das heißt, die Auswahl, die wir am Ende haben, entsteht über 3 Jahre. Und die letzten Spieler, über die wir uns dann einfach Gedanken machen, versuchen wir mit dem aktuellen Ist-Stand, mit einer Fantasie, was kann noch kommen und auch Fakten, was eben Entwicklungsmöglichkeiten angeht. Ja, möglichst weise zu entscheiden.
Ja, über einen längeren Beobachtungszeitraum letztendlich, ne? Und dann nicht nur die Eindrücke aus den Spielen in Ihrem Verein, sondern auch bei euch im Training und auch bei den Leistungsvergleichen im Kinderperspektivteam. Ich würde gerne noch auf eine Sache zu sprechen kommen, und zwar so dieses Thema retardiert versus akzeleriert. Also du hast es ja in der D-Jugend schon auch ganz extrem. Ich finde, in der C-Jugend ist es noch extremer, einfach dieser Größenunterschied, wo dann ein Spieler teilweise in der U14 schon 1,85 ist, schon irgendwie auch ins Breitenwachstum langsam geht, während ein anderer Spieler noch bei 1,50 Meter ist und ganz, ganz schmächtig ist. Ich persönlich habe letztens mal so ein Gespräch verfolgt, als ich am Sportplatz stand, wo sich sportliche Leiter, Funktionäre von einem NRZ darüber unterhalten haben und gesagt haben, ja, also wir müssen ja mehr den kleineren Spielern die Chance geben und. Wo ich mir gedacht habe, ja, okay, da kommt vielleicht zumindest körperlich vielleicht noch der größere Schritt im Vergleich zum größeren Spieler. Aber ist es nicht, also ich dachte mir, es ist doch auf eine Art, ich sage es bewusst provokant, diskriminierend dem größeren Spieler, weil A, kann er nichts dafür und er ist doch genauso förderungswürdig wie der kleinere Spieler. Und du kannst ihn ja auch formen. Also vielleicht ist er wirklich schon körperlich am Ende, aber vielleicht ist er halt einfach so reflektiert und lernwillig, dass er auch das Zeug hat zum Bundesligaspieler. Wie betrachtest du so diese gesamte Diskussion, auch jetzt fernab von Hoffenheim so, sondern aus deiner persönlichen Erfahrung heraus?
Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was mich natürlich auch in meinem Trainingsalter, mit dem ich den Jungs unterwegs bin, sehr beschäftigt. Ich bin mittlerweile auch an dem Punkt angekommen, dass wir sehr viel über die retardierten Spieler sprechen und uns auch definitiv Gedanken machen müssen, wie können wir denn die akzelerierten Spieler ihrer Entwicklung angemessen fördern und fordern. Das ist ja bei denen eher ein Fordern und bei den kleineren ist es eher ein Fördern. Und das ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt, dass man das nicht nur in eine Richtung denken kann. Für mich ist es wichtig, sehr sensibel mit dem Thema auch in der Kommunikation mit Familie und Spieler umzugehen, dass sie sich einfach selber einordnen können, weil am Ende haben die Spieler keinen Einfluss auf biologische Reifung. So, das ist einfach deren Ist-Zustand, damit müssen wir arbeiten und das muss dem Jungen auch bewusst sein, dass er vielleicht aufgrund der Größe vielleicht eine andere Aufgabe hat als ein anderer Spieler im Kader. Und das, glaube ich, ist schon ein wichtiges Thema auch in der Kommunikation. Und da muss ich auch sagen, haben wir über die Sonderspielrunden echt gute Formate. Die sind U12 bis U14 und da darf man von oben nach unten zwei Spieler schicken. Retardierte Spieler oder Spieler, die sehr wenig Spielzeit haben. Und das ist natürlich eine Gabe. Und wir haben das in der Saison ein paar Mal gemacht, oder nicht ein paar Mal, sehr regelmäßig gemacht. Tatsächlich von unten nach oben passiert häufiger als von oben nach unten, weil man kennt's, wenn halt die U15 Spieler braucht, dann gehen halt von mir welche hoch und dann brauche ich wieder von unten, Klassiker. Aber das ist natürlich eine Riesenchance, weil sich dann die großen, die akzelerierten Spieler dann auch einfach in einem anderen Kontext messen können. Aber den gibt's ja häufiger. Du hast aber auch die Chance, die Jungs, die retardiert sind, einfach ein Jahr drunter spielen zu lassen, in einem auch kleineren Spielformat mit sehr vielen direkten Duellen. Und sich das regelmäßig in Spielen, in Pflichtspielen anzuschauen, ist schon sehr, sehr spannend. Und darüber hinaus machen wir auch regelmäßig Biobanding-Trainingseinheiten, wo wir einfach ja, versuchen, diesen Faktor biologische Reifung einfach ein bisschen zu minimieren, dass einfach Duelle auf ähnlichem Niveau stattfinden. Was ich aber ehrlicherweise auch beobachte, ist, dass für die akzelerierten Jungs ist es immer geil, weil die spielen halt immer, hey, stark, heute darf ich mit den Älteren kicken. Und für die, um die es ja am Ende eigentlich geht, nämlich dieses Fördern von retardierten Spielern, die haben eher ein bisschen Stress, dieses Gefühl loszuwerden. Das fühlt sich jetzt wie eine Zurückstufung an. Das heißt, auch da sind wir wieder bei Punkt 1. Viel Kommunikation, viel Warum klären, warum tut dir das jetzt gut? Und da bin ich auch noch nicht auf den goldenen Punkt gekommen, was ist jetzt wirklich optimal für die Jungs. Aber das Bewusstsein zu haben, auch die akzelerierten Spieler können Top-Talente sein, wobei man mit dem Wort schwierig sein muss in dem Alter. Sehr interessante Spieler mit großem Potenzial, so will ich es mal formulieren. Und die müssen wir ganz genauso fördern und vor allen Dingen fordern. Das heißt, die sollten vielleicht regelmäßig einfach in älteren Altersklassen auch unterwegs sein, um adäquat herausgefordert zu werden.
Ja, denn wenn man sich im Profibereich umschaut, dann sieht man ja keinen Spieler, der dort irgendwie unathletisch wäre. Also die meisten sind extrem kräftig. Ich würde sagen, auch die meisten sind 1,80 oder größer. Und das ist ja letztendlich ein großer Punkt, auch eine Grundvoraussetzung, glaube ich, weil klar kann es auch einen Spieler schaffen, der 1,70 ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer, beziehungsweise auch vielleicht noch kleiner. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass man da einfach schauen muss, dass man auch, wie du sagst, ein bisschen sensibel mit dem Thema umgeht, weil ich habe das auch selbst erlebt, dann sagst du einem Spieler, ja, du bist zu klein, aber das ist ja nichts, ist frustrierender als dieser Satz, diesen Satz zu hören als Spieler, weil man ja absolut nichts dafür kann und im schlimmsten Fall wartest du halt Jahr für Jahr auf diesen Sprung dass er jetzt auf einmal wächst, aber er kommt nicht. Und so ein Spieler setzt sich ja natürlich selbst unter Druck und. Und ich glaube, davon muss man ein bisschen weg, auch in der Kommunikation mit dem Spieler und auch mit der Betrachtung. Und du sagst das, es gibt Möglichkeiten, irgendwie individuell zu fördern. Biobanding hast du angesprochen, dass ihr schaut, okay, dann trainieren vielleicht mal die Größeren miteinander und die Kleineren miteinander. Aber auch spannend fand ich mit eurem Spielformat, dass ihr da so flexibel seid, dass ihr auch mal zwei Spieler, die eigentlich älter sind, bei den Jüngeren spielen lassen könnt, damit sie da halt einfach Erfolgserlebnisse bei Kontakte und Spielzeit sammeln, weil es vielleicht gerade für ihr Niveau das Beste ist, in Anführungszeichen jetzt einen Schritt zurück, um dann aber vielleicht zwei Schritte wieder nach vorne zu machen, auf das Niveau der anderen gleichaltrigen Jungs zu kommen. Und damit würde ich auch Folge 1 von From Coach to Coach mit dir, Melanie Fink, beenden. Sehr spannend, so ein bisschen hier mal eine halbe Stunde reinzudiven in dieses Thema, was so viele andere Aspekte eigentlich noch hat. Aber das werden wir vielleicht auch nochmal vertiefen in den nächsten Folgen. Was ich schon mal anteasern kann, ist nämlich die zweite Folge mit dir. Und da möchte ich mich vor allem, weil du ja gerade in dieser A-Plus-Lizenz steckst, über das Thema spielerzentriertes Coaching austauschen. Was bedeutet das? Was ist die Rolle des Trainers und. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ihr könnt dann wieder reinschalten. Melanie, an dieser Stelle vielen Dank dir schon mal.
Danke dir, bis bald.
Dann bleibt mir nur zu sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schöne Zeit, bleibt gesund. Macht's gut und bis zur nächsten Folge.